Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Streik als Sicherheitsrisiko, eine Taurus-Abhöraffäre. Man weiß nicht, wie viele dürfen bei WebEx der Bundesregierung eigentlich zuhören. Und Ursula von der Leyen kündigt relativ im Schatten eine Kriegswirtschaft an. Das und viel mehr heute bei Hyperpolitik. Hyperpolitik ist ein Jacobin-Podcast. Ich bespreche hier jede Woche alles, was politisch hochpolitisiert läuft, hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Das ist Hyperpolitik. Mein Name ist Ines Schwertner und wir starten in jede Woche mit einer kleinen Rückschau der verrücktesten Nachricht, die ich in der letzten Woche gelesen habe. Und es ist nicht das erste Mal, aber irgendjemand muss ja auch der König sein mit den merkwürdigsten Zitaten. Und zwar hatte unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte eine sehr interessante Analogie oder einen interessanten Gedanken in der letzten Woche in der Bild am Sonntag in der BAMS geäußert. Und zwar, ihr werdet das alles mitbekommen, während nämlich jetzt gerade diese Folge online geht, beginnt auch der nächste 35-Stunden-Streik der GDL. Klaus Wieselski schlägt wieder zu. Es gibt mehrere Folgen, die sich jetzt schon um diesen Bahnstreik drehen. Die könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Also das Ganze geht in die nächste Runde. 35 Stunden Streik für 35 Stunden Arbeitszeitverkürzung. Also das ergibt durchaus Sinn. Ich finde es auch relativ witzig, diesen jetzt Donnerstag und Freitag. Und Volker Wissing hat als Bundesverkehrsminister natürlich damit zu tun. Er steht sogar in der Verantwortung. Er hat aber gesagt in der Bild am Sonntag, der Streik sei ein Sicherheitsrisiko. Auch weil in Europa Krieg herrscht. Also das ist eine interessante Verknüpfung, denn er als Verkehrsminister hat jetzt ja erstmal sowieso mit Außenpolitik gar nicht so viel zu tun. Er könnte eben einfach sagen, das wäre das Einfachste, was zu tun ist. Er sitzt ja auch mit dort, also mit als Beschäftigter des Staates, wenn man so will, als Gewählter dieses auch Staatsunternehmens mit in den Aufsichtsräten. Man könnte natürlich einfach den Tarifvertrag oder eine Verhandlung mit der GDL schließen. 28 Privatunternehmen haben bereits ein Tarifergebnis mit der GDL geschlossen. Also es scheint nicht unmöglich zu sein, das zu tun. Aber die Deutsche Bahn sperrt sich eben weiterhin. Und er wäre also in der Verantwortung, auch dieses Verhandlungsergebnis herbeizuführen. Also es geht ja nicht nur um die DB-Aufsichtsräte, sondern eben auch dadurch, dass es staatliches Eigentum ist, auch um die Bundesregierung selbst. Er versucht mit diesem Satz, glaube ich, davon abzulenken, indem man ein höheres Ziel, also diese ganz banale materielle Tarifauseinandersetzung auf eine andere Ebene zu heben, indem er eben sagt, Streik ist in diesem Fall jetzt ein Sicherheitsrisiko. Das ist etwas, was auch Franziska Giffey interessanterweise schon in Berlin getan hat, als die Lehrerinnen und Lehrer gestreikt haben. Da hat sie nämlich auch gesagt, jetzt sind wir gerade in so einer großen Krise. Wir hatten erst Corona, jetzt kommen die ganzen geflüchteten ukrainischen Kinder. Jetzt, wo die Schulen so voll sind, darf man nicht streiken. Das heißt, Politikerinnen und Politiker suchen gerne einen höherwertigen, auswärtigen Grund, um Streikverhandlungen nicht zu führen, sobald sie auch mit dem Staat sind. Also in dem Fall ist eben der Staat ein Teil der Verhandlungspartner und auch insofern Arbeitgeber. Das ist also bei den Streiks im öffentlichen Dienst so, jetzt halt bei der Bahn in Teilen, war bei den Lehrkräften eben auch so. Und da merkt man, wenn der Staat als Arbeitgeber einspringt, dann müssen eben diese auswärtigen Ausreden, sage ich jetzt mal, müssen dafür herhalten, in dem Fall dann ein sehr ernsthaftes Thema, was natürlich alle beschäftigt, wie Krieg, obwohl überhaupt nicht zu erklären ist, warum die, also ich verstehe es tatsächlich überhaupt gar nicht, warum der Krieg in der Ukraine und warum das jetzt eine Rolle spielen soll bei der Arbeitszeitverkürzung der Lokomotivführer. Also es ergibt, glaube ich, gar keinen Sinn. Und was er meint, ist, dass wahrscheinlich dann der Bahnverkehr stillsteht. Das ist ein wirtschaftliches Risiko, gut, aber es ist halt ein Streik. Natürlich muss er wirtschaftlichen Schaden anrichten, sonst würde er keinen Sinn ergeben. Aber warum das Ganze jetzt ein Sicherheitsrisiko ist, warum es Deutschland aus irgendwelchen Gründen anfälliger machen sollte, das erschließt sich wirklich gar nicht. Dass, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren, wäre es tatsächlich das Einfachste, ein Verhandlungsangebot vorzulegen, was annehmbar ist, auch für die Beschäftigten, damit sie eben nicht abwandern, zum Beispiel zu den Privatunternehmen. Die sind jetzt nämlich ironischerweise attraktiver geworden als die Deutsche Bahn. Und ja, jeder, der in den letzten Monaten Bahn gefahren ist, weiß, wie schlimm es tatsächlich ist. Ich war letzte Woche in Saarbrücken und bin einmal durch die Republik gefahren. Es war ein Grauen. Und insofern, ja, Volker Wissing, vielleicht Sie sind das größte Sicherheitsrisiko im Moment, was diesen Bahnstreik angeht. Bitte verzichten Sie doch darauf, den Leuten noch zusätzlich Angst zu machen und alles miteinander zu vermischen. Und bevor wir auch zum nächsten Thema überspringen und ich alles vermische, ein kleiner Werbehinweis an dieser Stelle, denn Hyperpolitik ist ja ein Jacobin-Podcast und Jacobin ist ein sozialistisches Magazin und es kommen alle 3 Monate kommt eine neue Ausgabe heraus und jetzt ist es wieder soweit, kurz vor den Europawahlen, so kurz ist es nicht, aber jedenfalls vor den Europawahlen, trägt die nächste Ausgabe den wunderschönen Titel Vereinigte Märkte von Europa. Ich habe schon einen kleinen Mini-Blick reingeworfen, aber nicht zu tief, weil ich nicht mehr objektiv genug bin, um das zu bewerten. Aber es gibt eine kleine Rückschau der Europavision des Gregor Gysi. Es gibt einen Beitrag von Yannis Varoufakis und auch einen Beitrag zur Ökonomie Europas und ich glaube, ein Blick lohnt in jedem Fall. Vor allem, wenn ihr das Magazin noch nicht abonniert habt, gibt es jetzt bis zum 10. März ein 1 € Probeabo. Das heißt, für euch hält sich das Sicherheitsrisiko in Grenzen und insofern könntet ihr ganz einfach unter www.jacobin.de/hyperpolitik dieses 1 € Probeabo euch zu Gemüte führen und dann diese Europa-Ausgabe genießen und mir dann gern sagen, wie ihr es so fandet. Eine Nachricht hat in der Woche jetzt vieles andere überschattet und zwar war das der Taurus-Abhörskandal. Eine etwas skurrile Geschichte, die aber einen seriösen Kern hat. Und zwar ist es so gewesen, scheinbar die Aufklärung läuft noch, dass in einer geheimen Sitzung von 4 Generälen über die Taurus-Lieferung oder den Einsatz von Taurus-Raketen debattiert wurde. Während das als kleine Seitenanekdote bei ZDF Logo, was eigentlich eine ganz gute aufklärerische Kindersendung ist, also mein Kind schaut es auch gerne, es ist meistens sogar besser als die Tagesschau in diesem Fall, gab es allerdings eher ein peinliches Video, wo diese Taurus-Raketen eher als sehr kindlich, niedlich dargestellt wurden. Das könnt ihr vielleicht nochmal nachsehen. Das ist jetzt überall im Internet gewesen. Also so kleine Marschflugkörper mit, also große, mit lieben Augen und Gesichtern, die dann singen. Das war also wirklich eine sehr, sehr perfide Art, diese Form von Kriegswaffen zu verniedlichen. Jedenfalls als das passierte, geht es um die reale Debatte, Taurus zu liefern. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz hat eigentlich schon gesagt, nein, das machen wir nicht. Denn die Begründung ist oder war, dass in dem Fall auch deutsche Soldaten die Waffen bedienen müssten also mit auf das Kriegsgebiet müssten die Waffen bedienen. Und das würde bedeuten, dass Deutschland de facto zur Kriegspartei wird. Das heißt, diese Taurus-Lieferung ist nicht nur einfach ein neues Waffensystem oder eine neue, also ist eine neue Qualität in der Kriegsauseinandersetzung, sondern bedeutet eben auch vor allem, ob dann auch deutsche Soldaten eigentlich diese Waffen bedienen müssten, die potenziell, wenn sie in der Ukraine stationiert sind, Moskau treffen könnten. Das ist natürlich eine ganz andere Eskalationsstufe, als das vielleicht andere Panzerwaffenlieferungen zum Beispiel sind. Also ich bin keine Militärexpertin, aber so viel verstehe ich auch schon. Und insofern wäre das eine, wie gesagt, erneute Eskalation, die Olaf Scholz eigentlich schon politisch ausgeschlossen hatte. Jetzt gab es aber eben diese Abhöraffäre, dass rauskam, dass ein russischer Agent oder der russische Geheimdienst aus welchen Gründen auch immer in eine WebEx-Sitzung der vier Generälen sich einschalten konnte. Man stellt sich das natürlich, also die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wieso WebEx? Also so, das ist neben, ich glaube, Big Blue Button die schlimmste Plattform, die man sich vorstellen kann. Gut, es war wenigstens nicht Zoom, könnte man jetzt einwerfen, aber es ist schon einigermaßen verrückt, dass über so eine dass über militärstrategische Debatten, unter welchen Umständen sollte Taurus geliefert werden, also so digital gesprochen wird. Andererseits ist es einfach banal. Natürlich muss irgendeine Plattform genutzt werden. Und es ist wohl so, ich habe mir das Video von Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, noch einmal angeschaut. Der hat das sehr genau erklärt, wie das mit dem WebEx-Skandal, wie das nun zustande gekommen ist. Und zwar hat wohl einer der vier Teilnehmer aus Singapur nicht die verifizierte und die sicherheitsgeprüfte WebEx-Anwendung verwendet. Wie gesagt, Boris Pistorius erzählt das ganz, ganz detailliert. Und das ist auch interessant, weil es geht jetzt um diese sehr technische Frage, wie kommt der russische Geheimdienst in dieses WebEx-Meeting? Diese Sicherheitslücke ist auf jeden Fall fatal und sehr groß. Und man fragt sich eben, okay, wieso kann der deutsche Staat oder die NATO-Partner, also wie kann es überhaupt sein? Das ist die eine Frage. Sie verdeckt aber wirklich maßgeblich, dass eigentlich der politische Skandal dahinter, also die Sicherheitslage ist das eine, das Datenleck ist das eine, aber das andere ist eben politisch, was die Generäle dort besprochen haben, nämlich eigentlich, wie man es so deichseln könnte, dass nicht unbedingt deutsche Soldaten, also dass man Taurus verwenden könnte, ohne dass deutsche Soldaten zum Einsatz kommen. Also dass man das, was Olaf Scholz eigentlich schon politisch ausgeschlossen hatte, doch irgendwie umgehen könnte, indem man sagt, vielleicht können ja doch auch ukrainische Soldaten die Waffen bedienen. Dann wäre das wiederum was ganz anderes und dann ist es wieder so ein minimaler Streit darum, ab welchem Punkt wird man eigentlich zur Kriegspartei und auch traut man eigentlich den ukrainischen Soldaten, das ist die tiefer liegende Frage, liefert man die Waffen, die potenziell Moskau angreifen könnten und liefert man sie in die Ukraine, ohne eigentlich personelle Kontrolle zu haben? Und das ist der wirklich eigentlich delikate Punkt, der dort verhandelt wurde. Weil das eben nicht politisch entschieden wird. Es müsste ja sowieso auch durch den Bundestag, also übrigens, es gibt eine demokratische Kontrolle für Waffenlieferungen auch dieser Art, auch dieser Steigerung im Krieg. Aber natürlich, und das wissen wir wahrscheinlich auch alle, wenn wir nicht ganz naiv sind, wird das militärstrategisch ja schon vorbereitet. Insofern ist das keine Überraschung, dass es diese Treffen gibt. Es ist auch keine Überraschung, dass da diese Szenarien durchgesprochen werden. Es ist nur trotzdem ein politisches Problem für Olaf Scholz und auch für die Bundesregierung, weil natürlich klar ist, dass er sowieso enorm unter Druck stört. Also er wird immer ja als zu zögerlich, zu zurückhaltend wahrgenommen, obwohl ja Deutschland einer der größten auch Waffenlieferanten ist an die Ukraine. Trotzdem sagt er immer wieder, also auch bei dem Bodentruppenvorstoß von Emmanuel Macron, der die Idee zumindest angebracht hat, dass auch europäische Bodentruppen eventuell eingesetzt werden könnten. Auch das hat Olaf Scholz sofort verneint, weil er weiß, wenn Deutschland, wenn Europa als Kriegspartei offiziell in den Krieg eintritt, obwohl man argumentieren könnte, dass sie indirekt bereits Kriegspartei sind, dann ist das eben diese neue Eskalationsstufe. Und davor schreckt er zurück. Und deswegen ist dieser Abhörskandal nicht nur dieser technische Skandal, sondern eben viel mehr bedeutet er tatsächlich einen wahnsinnigen qualitativen Sprung innerhalb dieser Kriegsauseinandersetzung. Und insofern wäre es wichtiger, darüber zu sprechen, also ab wann ist es eigentlich, ab wann führt man eigentlich diesen Krieg, wird man zur Kriegspartei? Das ist die eigentliche Frage. Und das ist diese Woche in den Nachrichten nämlich fast gar nicht vorgekommen, was auch wieder typisch ist, weil so ein Skandal und dieses ganze Witzige über WebEx reden, das habe ich jetzt ja auch gemacht, verdeckt im Wesentlichen Hinsichten, was sich eigentlich unterhalb auch dieser relativ kurzfristigen, würde ich es mal nennen, Waffenlieferungen, wo man ja sagen könnte, ob jetzt der eine Panzer oder die andere Rakete, das würde wahrscheinlich den gesamten Kriegsverlauf gar nicht mal entscheiden. Was langfristig viel entscheidender ist, und das ist nämlich in der Öffentlichkeit komplett untergegangen, ist, dass gleichzeitig in dieser Woche Ursula von der Leyen von der EU-Kommission, also die EU-Kommissionspräsidentin, eine neue Verteidigungsstrategie vorgestellt hat. Das hat, soweit ich das mitbekommen habe, niemanden interessiert oder kaum jemanden. Sie hatte das schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz angedeutet und jetzt eben nochmal offiziell vorgestellt, was im Grunde aussagt, ich hatte das auch schon mal in einer der letzten Sendungen gesagt, was auch schon in der Financial Times stand, Europa stellt um von ziviler Produktion, von auch grüner Technologie hin zur Rüstungsindustrie. Das ist eben ein wahnsinniger Schwenk eigentlich in der gesamten wirtschaftlichen Ausrichtung der Europäischen Union, also betrifft natürlich auch enorm viele Rüstungsindustrien in den einzelnen Nationalstaaten. Und was hieran jetzt interessant ist, dass sie versprochen hat in ihrem Statement, dass es für diese Form von Waffenproduktion Abnahmegarantien gibt, also staatliche und europäische Abnahmegarantien, die es ja geben muss. Also man produziert ja nur viel, wenn man weiß, das wird auf jeden Fall auch verwendet. Also es gibt dann eine Garantie. So ähnlich hat sie das bei den Corona-Impfstoffen auch gemacht. So hat sie es begründet. Wenn jetzt nun das gerade das Positivbeispiel sein soll, wir erinnern uns, bei den Corona-Impfstoffen, die hat sie so zumindest war die Berichterstattung per SMS bestellt. Das ist nicht nur ungefähr wie diese WebEx-Sache ein bisschen peinlich, sondern das ist vor allem ein demokratisches Problem, weil natürlich ohne jede Abstimmung kann man nicht für Millionen oder Milliarden Beträge einfach für die gesamte europäische Bevölkerung Impfstoffe bestellen. Genauso kann man nicht ohne demokratische Kontrolle einfach Abnahmegarantien für bestimmte Waffen einfach stellen. Also das ist das gleiche Prinzip und das Prinzip war schon in der Corona-Pandemie schlecht. Es wird nicht besser, wenn es eine Kriegssituation gibt. Und es gibt nicht nur diese Abnahmegarantien, sondern eben auch massive Investitionen in die Rüstungsproduktion. Und das ist nun etwas, was man bei den erneuerbaren Energien, was man bei ganz vielen anderen eigentlich Industriezweigen immer verneint hat. Also sagen musste, das geht leider nicht. Warum kann man nicht auf die gleiche Art und Weise, das ist jetzt gerade ein Thema, was mich nun auch politisch sehr beschäftigt, warum kann man nicht auf die gleiche Art und Weise für zum Beispiel die Solarproduktion oder für Windräder sagen, es gibt eine staatliche Abnahmegarantie und deswegen produzieren wir die auch einfach in Europa. Da wurde immer gesagt, das geht nicht, wir haben kein Geld für diese Investitionen und eigentlich können wir diese Garantien eben auch nicht geben, weil der freie Markt und so weiter. Und merkwürdigerweise, aber bei der Rüstungsindustrie geht das halt sofort. Und das Problem ist, dass dieser Zusammenhang schwierig ist, ihn herzustellen und auch, dass das politische Gedächtnis, also obwohl jetzt das mit den Corona-Impfstoffen nur 2-3 Jahre zurückliegt. Trotzdem vergisst die politische Öffentlichkeit, vergisst man das sehr, sehr schnell, dass das schon damals ein Problem war, jetzt wieder. Und auch das ökonomische Wissen fehlt in Teilen, um das eben so einzuordnen. Also aus Brüsseler Kreisen wird dann gesagt, wir steigen um in eine Kriegswirtschaft und eben viele Linke, ich würde das auch sagen, würden das so nennen. Aber aus irgendwelchen Gründen schlägt das nicht so viele Wellen, wie es eigentlich schlagen müsste, weil dieser Umschwenk der Wirtschaftsform, dieser Umschwenk in der Konzentration, was man produziert, hat eigentlich die langfristig eben viel weitreichendere Folgen als alle kurzfristigen Entscheidungen jetzt in diesem Krieg, so schlimm und auch so eben, wie ich schon gesagt habe, also so sehr drastisch sie natürlich sind in der Folge. Trotzdem bedeutet diese Rüstungsproduktion, dass wir uns eben auf Jahre hin in diese kriegerische Auseinandersetzung, nicht nur diese konkrete jetzt Russland-Ukraine, sondern wirklich in einen langwierigen geopolitischen Konflikt befinden. Einige würden sagen, es ist ein neuer Kalter Krieg, wie man es auch bezeichnet. Es ist eigentlich tatsächlich eine neue Phase und das ist tatsächlich, was diese Zeitenwende bedeutet. Das hatte ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Das ist jetzt die reale Änderung in dieser Zeitenwende und der Abhörskandal überdeckt diese tatsächliche reale Entwicklung, die, soweit ich das sehen kann, kaum politischen Widerstand hat. Also es gibt nur sehr, sehr wenige, die das überhaupt adressieren. Es gibt eigentlich keine relevante, das muss man realistischerweise so sagen, keine relevante Friedensbewegung. Das hat man jetzt am Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine gesehen, am 24. Februar. Es gab keine großen Proteste und wenn es Proteste gibt, die für Diplomatie sind, dann gibt es aber keine Proteste gegen diese Form der wirtschaftlichen eigentlich Neuausrichtung. Und das ist eben auch sehr schwer zu polemisieren. Es ist sehr schwer, darum zu mobilisieren. Es gibt aber eben auch kaum politische Kräfte, nur Teile der Gewerkschaften, einige wenige Teile in Parteien, die das kritisch sehen. Und damit sind insgesamt die Kräfteverhältnisse so schwierig, dass man das nicht adressieren kann, obwohl es eben einen so langfristigen Impact hat. Und das ist das, was Hyperpolitik beschreibt, also dass es eine hohe Politisierung gibt um diesen Krieg herum, aber eigentlich um Oberflächenphänomene, würde ich sagen, während gleichzeitig die tiefgreifenderen Prozesse nicht politisiert werden können. Es ist eben auch sehr, sehr schwierig, an dem Thema durchzudringen, weil diese Nachricht von Ursula von der Leyen im Prinzip kaum eine Meldung wert war für viele Zeitungen. Und insofern ist es sehr schwierig, darum politisch sich zu organisieren. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Aber ich wollte ja jede Folge, oder es ist der Anspruch, jede Folge mit etwas Positivem zu enden. Und ich versuche mich jetzt auch schon zu freuen auf das Wochenende, denn am kommenden Wochenende könnte es eine Möglichkeit geben, Hyperpolitik oder den Teufelskreis der Hyperpolitik zu durchbrechen im Kleinen, aber darum geht's ja auch. Das wird nicht gleich im Großen gelingen. Und zwar nennt Anton Jäger in seinem Buch auch ein, zwei Ausnahmen, die es gibt, langfristiger Organisierung im Verhältnis zu kurzfristiger Mobilisierung. Und zwar ist die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs, immer ein Beispiel, auch unter vielen Linken sehr beliebt. Und am kommenden Wochenende ist die Wahl in Salzburg und ich werde auch dort sein. Und es sieht so aus, es könnte so aussehen, die KPÖ kriegt viele Geschenke auf der Straße. Es ist etwas, was man selten erlebt. Also am kommenden Sonntag ist es soweit, dass es könnte zu einem Überraschungssieg kommen und selbst wenn es nicht zu einem Sieg der KPÖ kommt, würde es, glaube ich, kann sie nur gewinnen auf diesem Feld. Vor allem gewinnen gegen die FPÖ und die ÖVP, also die Konservativen und die rechte Partei und vor allem auch in dem Nichtwählerlager, also das, was besonders schwierig ist zu erreichen, aber eben auch durch langjährige, ganz, ganz konkrete Politik vor Ort, durch eine bestimmte Nähe zu den Leuten, durch die richtigen Themen, also vor allem das Thema Wohnen, das sehr bestimmt ist, also etwas, was mit dem Lebensalltag der Menschen zu tun hat und was eine ganz andere Form von Politik darstellt, also wirklich mit den ganz typischen Politikzyklen oder Darstellungsweisen bricht und vor allem auch damit bricht, dass Politik vor allem als Show oder als Korruptionsskandale den Menschen irgendwie näher gebracht werden, sondern als erstens reale Menschen, als reale Politikerinnen und Politiker, die sich um die Sorgen und den Lebensalltag der Menschen kümmern, die eine andere Form von glaubwürdiger Politik vertreten, weil sie eben ihre Mandatsgehälter zum Beispiel kappen, weil sie Sozialsprechstunden anbieten, weil sie auch da ganz konkret nicht nur mit dem Rat zur Seite stehen, sondern eben auch finanziell zur Seite stehen, weil man gemeinsam Feste feiert, weil sie ständig vor Ort sind und eben über Jahre das auch tun und nicht nur während des Wahlkampfs. Das könnte sich jetzt am kommenden Sonntag auszahlen. Wir werden es sehen. Es kann gut sein, dass ich das danach in der nächsten Woche dann noch einmal analysiere, weil das wäre in der Tat dann, auch wenn es nur ein kleiner Leuchtturm ist in Europa, ist es trotzdem ein Zeichen, dass es, auch wenn wir wirklich massenmedial komplett Wirklich komplett jeden Tag einen Rausch erleben von Nachrichten und sehr vereinzelt sind und doomscrollen auf Twitter oder sonst wo. Also auch wenn sehr, sehr viel dagegen spricht, dass diese Form von Organisierung möglich ist, zeigt das Beispiel doch, dass es gelingen kann und dass es im Zweifel, also die Genossinnen und Genossen, mit denen ich dort spreche, haben sogar etwas Spaß dabei. Das heißt, man muss das nicht mal nur machen, weil man davon irgendwie politisch überzeugt ist, sondern es ist tatsächlich eine schöne Sache. Und insofern freue ich mich auf das Wochenende und freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen bei Hyperpolitik. Bis dann.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.